ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Ja, der Schock nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin vor fast einer Woche, der sitzt weiter tief. Neben den Ermittlungen geht es jetzt auch um Konsequenzen. Heute haben sich Vertreter der Berliner Landesregierung mit Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen dazu ausgetauscht. Mehr dazu von rbb-Landespolitik-Reporter Finn Dressler.
Den Anschlag gemeinsam aufarbeiten. Politiker von SPD und CDU haben dafür heute den Dialog mit der Zivilgesellschaft gesucht. Der Spitzenkandidat der CDU, Stefan Evers, traf Mitglieder des Forum Islam Berlin. Laut Evers gelte es nun zu klären, was konkret zu machen sei.
Was kann jeder auf seine Weise, ob als Staat, ob als Schule, ob als Moscheegemeinde, dazu beitragen, dass junge Menschen nicht zu Islamisten werden, dass sie nicht auf die Verführung hereinfallen.
Für Imam Andrea Reimann vom Forum Islam Berlin war das Gespräch mit Evers die Möglichkeit, für die vielen Berlinerinnen und Berliner mit muslimischem Glauben Stellung zu beziehen.
Dass wir das verurteilen, diesen extremistischen Anschlag, und wir für den Schutz aller Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt einstehen und auch gesprächsbereit sind für die queere Community.
Laut Evers sind die allermeisten Menschen muslimischen Glaubens Verbündete dabei, Extremismus und insbesondere Islamismus zu bekämpfen. Wie junge Menschen vor der Radikalisierung bewahrt werden können, beschäftigt seit Jahren das Violence Prevention Network. Raed Saleh, Fraktionsvorsitzender der SPD Berlin, sprach heute mit Vertretern des Netzwerks über Chancen zur Prävention und Deradikalisierung.
Prävention ist nicht messbar, aber Prävention kann Leben retten.
Im Fall vom mutmaßlichen Attentäter Abdul B. ist der Versuch gescheitert. Das Violence Prevention Network kannte den 21-Jährigen, führte zwei Gespräche. Doch Abdul B. habe nicht an einer Deradikalisierung mitwirken wollen. Vor einem dritten Gespräch geschah dann der Anschlag. Die politische Diskussion, ob und wie man solche Anschläge verhindern kann, läuft jetzt auf vollen Touren. Auch das Abgeordnetenhaus hat damit begonnen. Raed Saleh fordert wie Grüne und AfD einen Untersuchungsausschuss, wenn Fragen zum Anschlag offen bleiben.
So wird der Bericht von rbb-Landespolitik-Reporter Finn Dressler. Mehr Arbeitslose und trotzdem viele offene Stellen, was erst einmal nicht zusammenpasst, das beschreibt die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg ziemlich gut. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, die hat heute die Zahlen für Juli vorgelegt und zeigt damit, der Sommer sorgt zwar traditionell für Bewegung, die wirtschaftliche Unsicherheit allerdings bleibt spürbar. Thomas Weber aus der rbb24-Redaktion mit den Hintergründen.
Wenn der Arbeitsmarkt ins Sommerloch fällt, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Zum frühen Ferienstart kommt in diesem Jahr noch eine seit Monaten anhaltende Schwäche, sagt Jens Krüger von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit.
Wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen und ihn als schwach bezeichnen, dann sind wir recht schnell auch bei der Nachfrage nach Arbeitskräften. Die bleibt zwar stabil, insgesamt aber fehlen die Impulse aus der Wirtschaft.
Unternehmen sind noch zurückhaltender bei Neueinstellungen als in den Vorjahren und das zeigt sich an den aktuellen Zahlen. In Berlin melden sich knapp 224.000 Menschen arbeitslos, 3.400 mehr als im Juni bei einer Arbeitslosenquote von 10,4%. Die kletterte im Land Brandenburg auf 6,4%. Hier waren 87.500 Männer und Frauen auf Jobsuche, rund 2.100 mehr als im Vormonat. Nach den Sommerferien beginnt das neue Ausbildungsjahr und in Berlin haben noch über 10.000 Schulabgänger keine Lehrstelle. Kein guter Ausblick findet auch der Sprecher der Regionaldirektion.
Ja, die Ausbildungslücke, die sehen wir auch. Wir würden sagen, der schwache Arbeitsmarkt trifft jetzt auf den Ausbildungsmarkt und der macht sich da auch bemerkbar.
So fehlen noch 5.000 betriebliche Ausbildungsplätze, um zumindest allen Jugendlichen rein rechnerisch einen Ausbildungsplatz anbieten zu können. In Brandenburg sieht es anders aus, da gibt es diese Ausbildungslücke nicht. Sind Brandenburgs Unternehmer da mutiger? Jens Krüger.
Es ist so, dass der Arbeitsmarkt sich in den vergangenen Monaten eher robust gezeigt hat und Arbeitgeber sehr wohl sehen, dass in Zukunft der demografische Wandel zuschlagen wird. Also in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Da stellen sich natürlich Unternehmen die Frage, finde ich da noch Fachkräfte, die bei mir im Unternehmen in Brandenburg arbeiten können? Und da ist es erfreulich, dass die Arbeitgeber hier nicht nachlassen, in Ausbildung zu investieren und eben Ausbildungsplätze anbieten. Also hier sehen wir einen Aufwuchs an Ausbildungsplätzen, hingegen wir in Berlin gern Rückgang an Ausbildungsplätzen finden.
Ein positives Signal in Berlin und Brandenburg kommt aus dem Handwerk. Immer mehr Jugendliche entscheiden sich bei der Ausbildung wieder für einen handwerklichen Beruf. Hier wächst die Zahl der Lehrstellen. In Zeiten von KI sehen offenbar immer mehr Schulabgänger im Handwerk eine krisensichere Alternative.
Soweit der Bericht von Thomas Weber. Mit Pflegegrad 1, da hat man Anspruch auf 131 Euro im Monat. Mit diesem Geld können Pflegebedürftige und ihre Angehörigen Betreuungsangebote bezahlen, beispielsweise die Begleitung bei einem Spaziergang. In Brandenburg haben mehr als 27.000 Menschen einen Anspruch auf solche Leistungen. Doch im Zuge der Gesundheitsreform gibt es Überlegungen, den Pflegegrad 1 zu streichen. Was würde das bedeuten? RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen hat sich mal umgehört.
Seit knapp 5 Jahren ist Ines Werner Hauswirtschafterin bei einem Pflegedienst in Potsdam. Die meisten ihrer Klienten haben Pflegegrad 1. Ihnen hilft sie bei den alltäglichen Hausarbeiten, aber auch mal beim Spaziergang oder beim Organisieren von Terminen.
Sie wollen ja noch in ihrem Haushalt bleiben. Sie möchten ja praktisch ihre Lebensqualität erhalten haben. Und wir können sagen, wir kaufen zusammen ein. Sie bereiten einen Einkaufszettel vor. Wir fahren sie hin, wir bringen sie zurück, tragen die Einkäufe hoch. Oder organisieren auch mal Arztbesuche. Ja, wir versuchen vielfältige Sachen zu organisieren und auch immer im Verbund mit den Kindern.
Ines Werner ist eine von 40 Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes Krönert. Die meisten sind Hauswirtschafterinnen, so wie sie. Denn der Pflegedienst hat sich auf genau diese niedrigschwelligen Leistungen für Menschen mit Pflegegrad 1 spezialisiert. Sie sind das Hauptgeschäft. Der Entlastungsbetrag ermögliche den Menschen so einen leichten Zugang zu Unterstützungsangeboten, sagt Geschäftsführer Marcel Krönert.
Sollte der Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 entfallen, würde das bei uns bedeuten, dass 135 Patienten diesen Zugang nicht mehr hätten, somit auch niemanden mehr, der regelmäßig vorbeikommt und sich um den Lebensraum von den Pflegebedürftigen kümmert. Was das bedeutet, kann man sich vielleicht selber ausmalen. Die Vereinsamung nimmt zu. Es gibt Studien, die belegen, dass Vereinsamung im Alter auch zu höheren Gesundheitskosten führt. Also wenn ein pflegebedürftiger Mensch zu Hause eben nicht mehr diese psychosoziale Betreuung auch durch eine Betreuungskraft hat, dann geht sie vielleicht doch einmal mehr zum Arzt, als vielleicht sich darüber mal mit jemandem dann zu Hause auszutauschen, auch wenn es keine Pflegefachkraft ist.
Auch Brandenburgs CDU sieht die Pläne kritisch. Ellen Fährmann, Pflegeexpertin ihrer Fraktion, hält den Entlastungsbetrag für wichtig, damit die Menschen nicht in höhere Pflegegrade abrutschen. Außerdem habe Brandenburg extra Regeln geschaffen, damit auch Nachbarschaftshilfe mit dem Entlastungsbetrag bezahlt werden kann.
Da haben wir uns ja hier in Brandenburg auch lange Zeit sehr schwer getan, hier das Thema Nachbarschaftshilfe zu entwickeln. Das ist uns jetzt gemeinsam in der Koalition gelungen, dass Ehrenamtliche auch die Nachbarschaftshilfe Nachbarn erbringen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn all die Menschen, die einen Entlastungsbetrag bekommen, wenn das alles wegfällt, was passiert mit diesen Menschen? Haben wir da nicht auch wieder eine Einwanderung in stationäre und teilstationäre Systeme?
Vom neuen Gesundheitsminister erwartet Fährmann, dass er den Entwurf für die Pflegereform noch einmal gründlich überarbeitet. Denn so, wie er jetzt vorliege, dürfe er auf keinen Fall durchgehen, sagt sie.
Doch nicht nur bei der Pflege, auch an anderer Stelle soll gespart werden, damit die Beiträge nicht immer weiter steigen. In Zeiten von klammen Kassen sollen auch die Kliniken ihren Beitrag leisten. Das evangelische Krankenhaus in Ludwigsfelde wollte an diesem Wochenende eigentlich seine Abteilung der Kinder- und Jugendmedizin schließen. Aber nach viel Protest von Bürgern und auch mit Hilfe der Stadt gibt es jetzt eine Übergangslösung. Wie die aussieht, das hat sich RBB-Reporterin Tina Knopp angeschaut.
15 Betten gibt es auf der Kinderstation des evangelischen Krankenhauses in Ludwigsfelde. Nur 2 sind gerade belegt. Normalzustand seit langem, sagt der kaufmännische Geschäftsführer vom Diakonissenhaus, Professor Hans-Ulrich Schmidt. Seit vielen Jahren werde der Bereich mit einem Millionenbetrag subventioniert.
Wir hatten in den letzten 3 Monaten nur noch 3 stationäre Patienten, dabei 6 Assistenten, die wir vorhalten müssen, plus 3 Fachärzte. Das ist nicht mehr zumutbar. Es ist keine einfache Entscheidung, aber wir müssen sie fällen, weil wir das gesamte Krankenhaus halten wollen.
Statt wie eigentlich geplant, deswegen den kompletten Bereich Kinder- und Jugendmedizin morgen zu schließen, bleibt die Kindertagesklinik nun geöffnet. Befristet für ein Jahr. Auch dank der Stadt, wie der stellvertretende Bürgermeister Paul Nipalla erklärt.
Wir haben jetzt schnell reagiert, versuchen dieses Abbrechen der Leistung etwas hinauszuziehen, um sozusagen Zeit zu erkaufen für etwas mehr als 500.000 Euro, damit Alternativen gefunden werden können. Ich denke, das sind wir den Menschen ja auch in der Region schuldig.
Die 550.000 Euro, die die Stadt zur Kindertagesklinik bezuschusst, kommen dabei aus der allgemeinen Haushaltsdeckungsreserve.
Einen sogenannten Puffer, den wir eben für unvorhergesehene Fälle nutzen können, ohne dass wir jetzt darauf angewiesen sind, dass es zusätzliche Einnahmen braucht. Dadurch verändert sich das Ergebnis planerisch eigentlich gar nicht und durch die Deckungsreserve haben wir da einfach einen Handlungsspielraum.
Zusätzlich gibt es nächstes Jahr auch eine weitere Kinderärztin in Ludwigsfelde. Die Kindertagesklinik hat dann montags bis freitags für alle Akutfälle geöffnet, sagt Geschäftsführer Dr. Ottmar Schmidt.
Eigentlich kann alles kommen, was im Prinzip in ein ambulantes, stationäres Setting kommen könnte. Von Virusinfekten über Fieber, Leute, die Allergien haben. Wichtig ist nochmal klarzustellen, dass wir keine Spezialisierung haben. Und wir gucken dann, ob wir im Zweifel den stationären Bereich nach Potsdam verlegen.
Dass die Kindertagesklinik in Ludwigsfelde geöffnet bleibt, ist allerdings nur eine Übergangslösung. Nächsten Sommer soll auch sie schließen.
Die Zeit wollen wir nutzen, um ein integriertes Versorgungskonzept zu erstellen. Da sind Themen wie Telemedizin, vielleicht ein rotierender Arzt, der in die Notaufnahmen kommt. Das wollen wir in den nächsten Monaten gemeinsam aufbauen und dann entsprechend umsetzen.
Soweit der Bericht von rbb-Reporterin Tina Knopp und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.